Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Manchmal, also jetzt gerade in so einer Zeit, wo dann auch wirklich viele Aktivitäten einfach sowieso nicht stattfinden und man noch viel mehr Zeit für sich und seine Ideen hat, geht das manchmal wirklich so weit, dass mich das wirklich nervt, essen und schlafen zu müssen. Ich habe da keine Lust drauf. Ich will an meinen Ideen weiterarbeiten.
Ihr hört den Jazz Moves Schnack mit Stefanie Lottermoser und Jan Persch.
Moin Steffi.
Moin Jan.
Wir sitzen zusammen, immer noch auf Abstand. Es ist Frühling, es wird langsam wärmer und wir haben eine Gästin, einen Gast, die sich, hat sie eben erzählt, 5 Wecker gestellt hat, um pünktlich hier zu sein. Und sie hat es geschafft. Hallo Christine Neddens.
Hallo ihr beiden, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du es geschafft hast. Du bist also offensichtlich kein Morgenmensch.
Also ich bin flexibel, würde ich behaupten, aber tendenziell schon eher der Nachtmensch natürlich. Und jetzt in der Corona-Zeit haben sich die Zu-Bett-Gezeiten in eine extreme Richtung entwickelt. Aber einfach auch, weil der Winter einfach lange und dunkel war und ob jetzt Tag oder Nacht war, war mir dann manchmal so ein bisschen egal. Es war einfach ständig dunkel draußen und dann habe ich lieber auch lange bis spätabends gearbeitet.
Und kommt da ganz besondere Ideen vielleicht sogar? Ist das sowas, dass manchmal gerade um nachts um 3 nochmal sowas kommt oder ist es eher so die Trance, die eh schon kommt von Müdigkeit oder so?
Also ich mag schon die Ruhe. Ich glaube, wenn das so ruhig um einen herum ist, da kann man schon viel Inspiration draus ziehen. Definitiv, ja.
So ein bisschen, als wäre seit einem Jahr Sonntag.
Sozusagen.
Schönes ja. Bild, ja. Christine, du warst viel unterwegs in guten Zeiten. Du warst, glaube ich, lange in Kalifornien, lange in L.A. Nimm uns doch mal mit an den Strand nach L.A., nach Venice Beach oder so. Wir können alle irgendwie schöne Bilder vertragen, glaube ich.
Absolut, sehr gern. Ja, also ich habe in Deutschland Jazz-Schlagzeug studiert und hatte zwischenzeitlich auch schon ein Semesterjahr in Holland
Genau, wir kommen dazu abgelegt. Noch, wir stellen dich noch und gleich natürlich vor.
Danach bin ich für ein Masterstudium nach Los Angeles gegangen, an die University of Southern California. Und da habe ich im Prinzip rund ein Jahr gelebt. In meinem Kopf verzerrt sich das zeitlich immer so ein bisschen so. Einerseits, weil es eine wahnsinnig identitätsstiftende Zeit war und eine wahnsinnig schöne Zeit, in der sich für mich musikalisch, aber auch so, glaube ich, von einer Lebensausrichtung einfach so wahnsinnig viel ergeben hat. Andererseits aber auch, weil das allein bestimmt 1,5 Jahre Vorbereitungszeit gekostet hat, was die Bewerbungsprozedur angeht und die Organisation überhaupt des Auslandsaufenthalts. Und dann auch, weil ich danach noch mal eine längere Tour da gespielt hatte und überhaupt seit 2014 eigentlich mindestens 1-2 Mal im Jahr immer da war. Und das wurde eigentlich jetzt erst durch die Corona-Zeit unterbrochen.
Ja. Und diese kalifornische, die sprichwörtliche kalifornische Lässigkeit, die hast du schon auch gespürt da, oder?
Ja, absolut. Das hat irgendwie mit meiner inneren Lebenseinstellung, würde ich jetzt so in Retrospektive sagen, sowieso gut gematcht. Also ich glaube, ich komme aus einer Familie, wo nicht alles so, also wie soll ich sagen, ich glaube, es gab schon viele besondere Momente. Ich glaube, ich hatte irgendwie einen Vater, der immer sehr so kosmopolitisch drauf war, für Abenteuer zu haben war, immer große Pläne hatte. Und ich komme überhaupt aus dem Elternhaus, wo die Eltern selbstständig immer gearbeitet haben. Ich glaube, das ist ganz, ganz anders, als wenn die Eltern zum Beispiel Beamten sind und einfach so einen 9-to-5-Job haben. Und deswegen war ich, glaube ich, auch schon so von der Lebensphilosophie ganz andere Sachen gewohnt, nämlich eigentlich, dass es sich wirklich lohnt, aufs Ganze zu gehen und auch große Pläne zu haben. Und dann auch hart dafür zu arbeiten, dementsprechend aber auch viel erreichen zu können. Und das hat natürlich mit der Lebenseinstellung in Kalifornien wahnsinnig gematcht. Die Menschen dort wissen es einfach, wirklich hart zu arbeiten und gleichzeitig auch das Leben total zu genießen. Und ich hatte das gar nicht so erwartet, dass das so gut ineinander greift. Aber das hat mich dort total abgeholt. Da habe ich mich auch total wiedergefunden und finde ich mich auch jetzt noch total wieder.
Also du schaffst es auch, das dann mit hierher zu nehmen und hier für dich in dein Leben zu integrieren? Oder ist es so, dass in Deutschland oder in Hamburg speziell dann du in andere Richtungen gelenkt wirst, die damit clashen?
Also ich muss sagen, das war schon ein harter Cut. Wenn man zurückkommt, klar, also needless to say, das ist schon eine sehr, sehr andere Kultur hier. Also vor allem, wenn man es wirklich mal so, ja, so von den Gedanken oder von der Mentalität her sieht, ist das schon so, dass wenn man mit so vermeintlich großen Plänen und Wünschen und Träumen und einer großen Fantasie, blühenden Fantasie ankommt, dann ist es hier, wenn man so aus der Lüneburger Heide kommt, wo ich ja herkomme, ja, naja, da wird man so ein bisschen schräg angeguckt und dann wird dann eher gesagt, naja, du weißt ja, wo der Rasenmäher steht. Das kannst du heute Nachmittag mal machen, glaube ich. So, also, und das ist jetzt gar nicht nur so dahingesagt. Also genau solche Situationen habe ich zuhauf erlebt. Und einerseits finde ich das irgendwie so in Retrospektive auch cool, weil es schon auch wichtig, so bodenständig zu bleiben. Es gehen einfach auch ganz, ganz viele Sachen schief oder klappen nicht. Und da ist es wichtig, das auch nicht so schwer zu nehmen, sondern einfach weiterzumachen. So. Und so dieses Trial-and-Error-Prinzip ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch in so einer professionellen musikalischen Laufbahn. Und Sachen nicht zu schwer zu nehmen, aber manche Sachen auch nicht zu leicht zu nehmen. Also ich glaube, es ist wichtig, da ein gutes, gesundes Bauchgefühl zu haben, aber gleichzeitig eben auch so eine Vision zu haben und Wünsche und Träume und dafür hart zu arbeiten. Und ich glaube, diese beiden Lebensattitudes, die kann man gut ergänzen.
Das klingt nach einer guten Mischung.
Ja, genau.
Ja, Christian, wir sind froh, dass du nicht dabei geblieben bist, nur den Rasen zu mähen oder auf Rasenmäher-Traktoren durch die Gegend zu fahren, sondern eine ganz andere Gelegenheit zu sitzen auf dem Drumstool, wie sagt man, dem
Throne.
Throne.
Ja.
Thron, ja. So, Tommy Lee hatte so einen Thron früher, glaube ich, ne? Lässt du dir auch noch sowas basteln?
Ja, also ich hab ja das Glück, wirklich ganz, ganz tolle Firmen als Kooperationspartner derweil zu haben. Und die Schlagzeugfirma Tama, die hat wunderbare Schlagzeughocker, na klar.
Ja. Hydraulisch. Hocker, das war das Wort, was ich suchte.
Hydraulisch.
Genau. Hocker war das Wort, das ich suchte.
Christine, Mensch. Wir möchten dich vorstellen, haben dafür Felix Christine Neddens in 30 Sekunden.
Christine Neddens wurde 1986 im niedersächsischen Uelzen geboren. Sie studierte Schlagzeug in Deutschland, den Niederlanden und an der University of Southern California in Los Angeles. Sie ist schon auf Festivals auf der ganzen Welt aufgetreten und durch China und Jordanien getourt. In Deutschland gastiert sie häufig bei bekannten Big Bands. Christine ist Kopf der Band Orange Line, in der sie Fusion Jazz mit Surfrock-Einflüssen verbindet und alle Stücke selbst komponiert. Die Drummerin, die sich als Kaffee-Nerd bezeichnet, unterrichtet auch an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover.
Christine, soweit haben wir alles eingefangen, was dich ausmacht. Oder ein bisschen davon.
Ja, ich würde noch zwei Sachen, glaube ich, ergänzen an dieser Stelle. Und zwar, ich habe ja auch noch in Hamburg, deswegen bin ich überhaupt in Hamburg, ein Masterstudium gemacht.
Natürlich.
An der Hochschule. Und das war auch eine ganz, ganz wichtige Zeit für mich, weil da einfach noch, ja, so von der künstlerischen Ausrichtung, glaube ich, einiges konkretisiert wurde und ich auch noch so ein paar technische Skills an die Hand bekommen habe, die einfach total wichtig sind für diesen Weg, den ich irgendwie dann gegangen bin. Und ich unterrichte neben der Hochschule Hannover, wo ich in der Jazzabteilung unterrichte, am Pop-Institut in Osnabrück. Und das ist eine ganz andere Klientel, würde ich behaupten. Also die Drummer, die da studieren, sind eher auf, ja, logischerweise aufs Pop-Drumming ausgerichtet. Die haben ganz andere Wünsche und Ziele, sind viel mehr so verdrahtet oder fühlen sich viel mehr connected zu der Drum-Szene, auch international haben ganz andere Vorbilder, ne? Und es ist ganz interessant. Ich habe mich eh immer für viel interessiert und war genremäßig eh immer breit aufgestellt und fühle mich da immer so ein bisschen undercover. In der Jazz-Szene aber manchmal auch, da fühle ich mich dann so ein bisschen eher so als der Popper manchmal. Und wenn ich jetzt so die Studenten mir anschaue, dann gleicht sich das mittlerweile so ein bisschen an. Also ich war ganz verblüfft, als in den Abschlussprüfungen jetzt im Semester ein wirklich ganz toller Pop Student auf einmal Minuano von Pat Metheny vorgespielt hat. Und zwar richtig gut. So. Und es ist herrlich, wenn sich das einfach mal ein bisschen mixt. Dann sind wir eigentlich auch wieder da, wo, ja, wie das an amerikanischen Hochschulen vielleicht auch gehandhabt wird.
Das ist, ich finde das auch so, das kann sich so sehr gegenseitig befruchten, wenn man da ein bisschen aufgeschlossener ist. Und ich habe von außen immer den Eindruck, dass es in der Schlagzeug-Community eh ein bisschen anderes Mindset ist. Du hast ja eine sehr, sehr große Reichweite auch auf Instagram und in den sozialen Medien ja auch aufgebaut, wo du auch wahnsinnig bewundernswert hart dafür gearbeitet hast, weil das ja auch nicht so ohne ist, das den ganzen Kram immer zu schneiden und so weiter. Aber jetzt aus meiner Saxophonistinnen-Perspektive ist das so eine Community, die es unter Saxophonisten oder rein im Jazz gar nicht so richtig gibt. Und ich dachte immer, dass es bei den Schlagzeugern vielleicht auch dran und Schlagzeugerinnen dran liegt, dass man stilistisch ein bisschen offener ist. Aber ist das so oder ist das nur mein Eindruck von außen?
Interessante Feststellung. Aus der Richtung kommt, habe ich da noch nicht drüber nachgedacht. Mir ist nur auch aufgefallen, dass diese Schlagzeugszene, und ich habe es eher in Amerika dort über die Jazz oder überhaupt über die Schlagzeugszene dort kennengelernt. An der Hochschule gab es ja eine Pop- und eine Jazz-Abteilung, die aber dadurch, dass sie von Peter Erskine und Andugo Chancellor, der bei Billie Jean eingetrommelt hat von Michael Jackson, die waren eh gut befreundet und haben ganz viel miteinander gemacht und dadurch und hing viel miteinander ab. Und dadurch waren die Studenten untereinander auch ganz anders connected. Also da war das eben normal, dass irgendwie Drummer mit total krassen Gospel-Chops irgendwie an die Tür geklopft haben und gefragt, hey, was spielst du denn da für ein Besen-Pattern? Das ist ja total toll, kannst du mir das mal zeigen? Und das kannte ich aus Deutschland nicht. Ja. Und ich hatte das auch in L.A. lebend dort früher kennengelernt mit dem Instagram, mit dieser Plattform. Also da, 2013 hatten das da schon die ersten Musiker. Und ich wurde darauf auch angesprochen, habe es dann aber nicht so richtig angefangen, weil ich da dann wieder in der Zeit zurückging und mit anderen Sachen irgendwie beschäftigt war. Und also dort habe ich das erste Mal eigentlich erlebt, dass sozusagen auch die Musikerszene eigentlich was mit der Drummer-Szene so mittelbar quasi zu tun hat. Und ich erlebe das unter Schlagzeugern in Bezug auf das, was du gerade sagtest, glaube ich eher so, dass einfach, weil man oft alleine ist.
Man bastelt also, so alleine vor sich hin.
Genau, dass man allein und natürlich auch nerdy ist, was Rudiments angeht. Und
ihr habt auch einfach mega viel Equipment.
Ja, total. Dann gibt es diesen Equipment-Faktor. Ja. Ne? Und ich glaube, ja, wie das halt so ist, man ist so ein bisschen unter Nerds und das bietet einfach auch Raum für Nerd-Stuff. Kann man nicht anders sagen. Also da geht es viel um dieses Sharing-Prinzip und dann teilt man Pataflas mit Double Rattle McQueues und hey, wie ist dein Paradiddle? Und wie kannst du, wie schnell kriegst du den schon hin und so? Also, ne, diese ganzen Begriffe.
Glossar noch nach
diese ganzen Begriffe, das ist da total, ja, so wie in der Gamer-Szene, da hat man so seine Codewords für Dinge, ne, die man gerne teilt. Und ich glaube, in dem Moment, wo man was teilt und auch seine Übungsprozesse quasi teilt, hat man, glaube ich, kompensiert man so ein bisschen das eigentlich, das Alleinsein vielleicht oft. Also diese Zeit, die man im Proberaum alleine verbringt. Mhm. Ich glaube, der Gedanke steht da schon hinter. Und was ich so in Natura selber einfach auch viel erlebt habe, ist, dass in Amerika, in dieser Jazz-Szene, und ich glaube, es kommt wiederum sehr aus dem Jazz, dass dieses Family-Feeling eben sehr, sehr gelebt wird. Also
in Amerika auf jeden Fall.
Total, ja, oder?
Das finde ich auch.
Also ich habe so viele Wochenenden erlebt, wo Peter Erskine, bei dem ich ja meinen Master dann gemacht habe, wirklich am Wochenende irgendwie zu sich nach Hause eingeladen hat und wo man zusammen Steve Gadd-Videos gecheckt hat und zusammen gespielt hat, irgendwie so Trading Forth und ja, überhaupt viel über so Dinge gesprochen hat. Und ich war total fasziniert davon, dass auch so jemand wie er immer noch total angefixt davon ist, Sachen auszuchecken, um mit jemandem zu teilen. Ja. Und da ging es jetzt gar nicht darum, was für eigene Credits man schon hat oder so. Und das hat mir sehr, sehr gefallen. Und also dieses sehr integrativ sein, auch zur jüngeren Generation, jüngere Menschen auch einfach mitnehmen und sie an dem, ja, an der Lebensweise teilhaben lassen. Ja. Und das kenne ich aus Amerika, das habe ich in Deutschland nicht kennengelernt, muss ich sagen. Und
das finde ich super. Würde ich auch so sagen,
ja?
Ja. Mhm. Ich glaube ja, eines der beliebtesten Features, so würde ich es wahrnehmen und was mir immer auffällt in deinem Instagram-Account, sind ja die Videos, die kurzen Drum-Tutorials, die oft nur 30, 40 Sekunden lang sind, wo man dich immer nur vom Hals abwärts sieht. Das ist eine witzige Entscheidung. Warum eigentlich?
Das ist witzig, dass du das ansprichst. Ich habe jetzt tatsächlich mal gedacht, weil ich oft derweil diese Frage gestellt bekomme, ob ich es nicht mal ändere. Also der Fokus sollte ganz klar auf dem Inhalt des Contents, ne? Also auf dem Inhalt liegen und nicht auf mich so als Person oder wie ich aussehe. Und ich wollte damit schon auch irgendwie so ein Zeichen setzen und es soll eben um irgendwie Schlagzeug gehen und wirklich Qualität auch des Inhalts und nicht immer darum, was für ein T-Shirt ich anhabe oder wie meine Haare heute aussehen oder wie ich generell aussehe, weil das hat ja wahnsinnig Überhand genommen und so. Gott,
ich beneide dich um diese Option, die Möglichkeit hätte ich nicht, weil mein Instrument in meinem Gesicht hängt.
Könntest du nicht bemaßt Saxophonist werden?
Die erste ich denke drüber nach, ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Ja. Und also ich sag mal auch ganz ehrlich, man ist ja nicht jeden Tag immer so völlig total gut drauf und in Recording-Laune, ne? Also ja, es ist eben nicht leicht, jeden Tag gut vor der Kamera zu performen. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen ich quasi mich so in quasi den Spot aufs Pad gerichtet habe. Es geht ja auch in dem Fall um Pad-Workouts, ne? Und da soll der Fokus eben auf die Technik, auf der Technik liegen, auf die hoffentlich fluffigen Handgelenke und Stickings, die ich da präsentieren will in dem Fall. Und was man vielleicht erst so auf den zweiten Blick sieht, ich habe das ja alles mit GoPros recorded und eigentlich war Ziel auch dessen, wirklich ein Close-up auf dem Pad zu haben. Ja. Und der Raum ist so ein bisschen verzerrt. Und deswegen wirkt es vielleicht komisch, dass mein Kopf irgendwie nicht drauf ist. Aber also das war eigentlich der Grund. Aber kurzum, ich glaube, es gibt jetzt sowieso bald noch mal eine neue Videoreihe mit neuem Equipment und ich glaube, da werde ich es dann mal ändern, denn nichts ist ja beständiger als der Wandel
auf Instagram. Das ist wirklich, wie du sagst, eine unterschiedliche Art von Konzentration, weil das eine ist ja wie im Studio quasi einfach aufnehmen und das andere ist dann gleichzeitig auch noch dabei zu performen und die Kameras im Gesicht zu haben. Das ist einfach was anderes und dann muss ja immer alles passen. Und eben das Internet vergisst ja auch irgendwie nichts und dann hat man es mal hochgeladen und auf einmal ist dann doch was nicht okay. Und das kann ich wirklich sehr gut nachvollziehen.
Du sagst es, also ich weiß gar nicht, wenn ich das beziffern sollte, wie viel Tetrabyte Fail-Videos ich habe. Und zwar nicht, weil das so ein bisschen lau gespielt war, sondern einfach wegen irgendwelchen blöden T-Shirt-Falten oder weil die Haare einfach komisch aussahen oder so. Und ich meine jetzt gar nicht, also das ist die Optik, macht einfach ganz, ganz viel mit dem Zuschauer. Und das muss einfach stimmen. Da darf man einfach keine Abstriche machen. Ja. Und wenn dann das noch matcht mit dem musikalischen und technischen, was man rüberbringen möchte, dann hat man das Optimum erreicht. Ne?
Ja. Du bist auch so ein bisschen Schauspielerin dann irgendwie dadurch, was, oder?
Ich glaube, ich bin super schlecht in so schauspielischen Sachen. Also ich versuche schon immer total authentisch zu sein. Ich glaube, das ist nicht nur wichtig auf Instagram, das ist die Basis auf dessen, das passieren muss, damit, glaube ich, so ein Instagram-Account überhaupt erfolgreich ist. Authentizität ist, glaube ich, so der Faktor schlecht.
Glücklicherweise ist das in dem Musikbereich oder in dem Bereich, in dem du da bist, der Fall, weil sonst ist ja Instagram eher für sehr viel Unauthentisches, Gefaktes bekannt. Und ich bin auch immer noch froh, dass es im Musikbereich Dinge gibt, die so nicht funktionieren würden.
Ich kann das total bestätigen. Ja. Ich bin auch mehr als glücklich, dass das noch funktioniert auf diese Art. Und ich bin eigentlich auch überrascht, weil zurzeit, also ich poste ja so 2-3 Mal die Woche, immer so abwechselnd, also ich fotografiere eben auch gerne schöne Equipment-Fotos, Drum Education, also Drum-Workouts mit so kleinen Notationen und dann eben richtige Musikvideos, wo es nur ums Schlagzeugspiel und Musikalität geht. Und das poste ich immer so im Wechsel. Und ich bin dann doch überrascht, dass vor allem die Posts am erfolgreichsten sind, also ich sag mal so von der Reichweite oder von dem Feedback, was ich bekomme, wo ich auch wirklich von mir sagen kann, das Stück, was ich da spiele, das mochte ich auch wirklich richtig gerne. Das liebe ich echt, ob es jetzt die Chord Changes waren, ob es irgendwie der Flow oder der Vibe oder schlagzeugerisch irgendwas war, was ich super gerne mochte. Aber wo ich mich wirklich in Momenten immer wieder entdeckt habe, da habe ich einfach so alles vergessen und nur gespielt und gar nicht mehr, hatte eine ganz geringe Selbstaufmerksamkeit. Und das finde ich toll, wenn das auch gesehen wird. Weil man würde bei Instagram denken, gewinnen vielleicht dann doch eher andere Parameter. Ja. Und andersrum muss ich natürlich schon sagen, also wenn man dieses Instagram-Game spielen will, ich habe da echt lange drüber nachgedacht und habe mich da ganz viel mit dem Norbert Seemann, der Artist Relation Man schlechthin von Meinl Simmons, unterhalten. Er kennt sich da wahnsinnig gut aus und ich wusste schon, okay, das läuft ja alles schon jahrelang und besser, man hätte da vor 6-7 Jahren mit angefangen, als die Plattform noch ganz frisch war, einfach weil Wachstum möglich war, organisches Wachstum. Ja. Das ist jetzt einfach nicht mehr, wenn man ganz ehrlich ist, möglich und jetzt kann man nicht mehr so mit Handy-Snippets irgendwie ankommen. Ja. Ne? Und mein Konzept war dann schon eher, nee, ich möchte das hochwertig irgendwie machen, das heißt, auch gut filmen, gut schneiden, es muss einfach gut aussehen und gut klingen und dann lasse ich das aber durchaus auch, wenn ich das Gefühl habe, es ist mir einigermaßen gelungen, dann lasse ich das auch bewerben und dadurch kriege ich eben die Reichweite, die ich vielleicht auf natürliche Weise vor 5-6 Jahren gehabt hätte. Und darüber bekomme ich dann aber auch wiederum Feedback von den Leuten und weiß, was ich verbessern kann. Mhm. Und das Prinzip hat sich jetzt irgendwie als klug erwiesen.
Und du bekommst Aufträge dadurch, ne? Du hast wirklich lukrative Jobs und Recording-Sessions dadurch durch Instagram. Also ich, das ist für viele Leute wahrscheinlich selbstverständlich. Für mich irgendwie hört sich das immer noch so traumartig an. Also du hast da wirklich mit hochkarätigen MusikerInnen dich verknüpfen können, ne?
Absolut. Also da sind neben Recording-Anfragen wirklich ganz fantastische Shortcuts irgendwie entstanden. Also jetzt ist das immer so, ich haue irgendwie einen Post raus alle 3, 4, 5 Tage und je nachdem, was es ist, spricht es dann eine gewisse Zielgruppe an und zum einen bekomme ich Unterrichtsanfragen ganz viel, massenweise Interviewanfragen und Podcastanfragen, also weltweit, also vor allem Südostasien, Südamerika und Amerika, das sind eben auch die größten Absatzmärkte, equipmenttechnisch gesehen, ne, in der Schlagzeugszene. Also diese Global Drum Community funktioniert einfach unglaublich, wenn es um so Drum Education Inhalte geht. Und wenn man, so wie ich, eigentlich aus einer Musikerszene kommt und da vielleicht noch eine andere Komponente reinbringt und eigentlich aus dem Live-Business ist, dann ist das witzigerweise, würde ich sagen, eher selten. Und die Leute fragen dann immer, warum kannst du so flüssig spielen oder woher kennst du diese Grooves oder warum klingt das so gut? Und also das sind so Parameter, ohne die würde man im Live-Betrieb gar nicht überleben. Ne? Also das ist total nicht was Besonderes, sondern einfach ganz normal. Und ich habe da dann auch einfach durch viele Machen und Ausprobieren so ein bisschen so eine Lücke auch in der Drum-Szene eigentlich gesehen, die noch nicht gefüllt war. Ne? Also ganz viele Influencer kommen eigentlich wirklich aus dem rein Influencer-Bereich und denken sich kleine choppige Fills zu Hause aus und filmen das ab, üben das eine Woche, recorden das und dann ist ein Snippet 10 Sekunden lang und dann gibt es da eine Notation zu und das war's. Aber die kommen eigentlich nicht, haben nicht diese Kilometer im Live-Betrieb irgendwie gemacht. Ne? Und für mich war es dann eher so die Schwierigkeit, Inhalte dazu zu finden. Ja. Weil eben wenn man, und das wollte ich sagen, dieses Instagram-Spiel wirklich spielen will, dann muss ja auch ein bisschen Spaß machen. Also man muss da ja auch so ein bisschen irgendwie erfolgsversprechend irgendwie bei sein, sonst verliert man da ja auch selber die Lust so ein bisschen dran. So. Ja. Und ich habe das natürlich auch so ein bisschen analysiert und was einfach klar ist, alles, was mit Zeit zu tun hat, also ein Solo entwickelt sich. Ein Groove wirkt dann erst großartig, wenn man verstanden hat, oh wow, das ist nach 2 Minuten, ist das immer noch so steady wie nach 10 Sekunden. Lauter so Sachen, die, glaube ich, in so heißen, vollen Clubs einfach so offensichtlich sind, funktionieren ganz oft bei Instagram nicht. Ja. Da ist zum Beispiel eine goldene Regel für mich, es muss nicht allgemeingültig sein, aber ich empfinde das so, nach 3 Sekunden muss einfach ein Apparat kommen. Irgendein virtuoser Apparat vom Sticking her, von der Subdivision her, der schon mal so 80% der Zuschauer so ein bisschen so ins Staunen versetzt oder so ein bisschen so, was war so das jetzt? Ja, genau, das möchte ich nochmal sehen. So, also ein bisschen gucken, in den Zustand versetzt. Ja. So, und das muss man einfach wissen, und einfach machen. So. Und wenn man es dann noch schafft, das eigentlich mit seinen Skills und seinen Wünschen und das, was man eigentlich selber transportieren will, zu kombinieren, zu verpacken, dann umso besser. Und es ist jedes Mal wieder eine Herausforderung, aber das klappt. Und ich bin da derweil sehr happy mit, auf jeden Fall.
Ja. Ich würde gerne ein bisschen zum Persönlichen kommen, wenn Steffi jetzt nicht noch eine Equipment-Frage hat.
Ich würde noch kurz daran anschließen.
Okay, bitte.
Gibt es eine... Jetzt gerade ist es ja schwierig, mit Live-Konzerte zu spielen, aber gibt es eine ideale Aufteilung in deinem Kopf zwischen Live-Spielen und Online-Bedienen? Also 70% Live-Spielen, 30% Online? Oder gibt es irgendwas, was da so dein Ideal wäre?
Ich merke natürlich schon, wie jetzt vielen, dass mir auch das Live-Spielen irgendwie fehlt, das in der Community Musik machen. Aber ich habe schon auch gemerkt, dass diese Lockdown-Zeit, also für mich war das insofern wirklich Gold, weil ich einfach wirklich genau das gefunden habe, was mir, glaube ich, auch vom Charakter her einfach gut steht. Ich kann gerne lange und viel, sehr, sehr nerdig mich an Sachen abarbeiten und liebe das, so lange an einer Sache wirklich ganz feinteilig und detailreich rumzupuzzeln, bis ein schönes Ergebnis am Ende rauskommt. Also das ist für mich auch so, ich glaube, so ein bisschen trifft mein Kunstverständnis. Also ich sag mal so ein, ich interessiere mich auch viel für so Architektur und generell Kunst im Allgemeinen. Und so ein Taj Mahal, das hat man halt auch nicht an zwei Tagen fertig gebaut, sondern das wurde so lange quasi auf jedes Detail Acht gegeben und so lange fein geschliffen, bis es eben so aussah am Ende. Und ich sag mal jetzt runtergebrochen auf so ein Video, ich sitze da schon auch immer sehr lange dran und überlege mir vom Gesamtkonzept, was kannst du machen, damit da echt so ein total schöner organischer Bogen, auch wenn es nur eine Minute ist. Aber da drin ist. Und ich liebe diese Art zu arbeiten. Mhm. Also eher fast so ein bisschen wie so ein Architekt an Sachen ranzugehen. Ne? Und das mag ich mehr als so Holter die Polter on the road sein und hier wieder was von Blatt spielen. Und also ich habe schon auch viele stressige Jobs so erlebt, die nicht immer nur Spaß gemacht haben. Und wenn man auch eher aus so einer Szene ist, naja, so Jazz, Big Band, Fusion-Szene. Man spielt auch viel schweren Stuff, würde ich behaupten. Und leider ist die Konstellation heute ja auch so, dass immer wenig Zeit ist und viele in unzähligen Projekten unterwegs sind und man springt oft ein, man hilft viel aus und hat vor allem immer wenig Zeit zum Proben. Ja. Ich kenne das gar nicht mehr so, in so einer Band jahrelang zu spielen. So. Und das hat mir so ein bisschen auch missfallen. Und das ist jetzt beim Recorden natürlich ganz, ganz anders, weil ich mich sehr detailreich in eine Sache reinbegebe und es dann veröffentliche, wenn ich meine, jetzt ist es gut. Und dann habe ich aber auch ein dokumentiertes Ergebnis am Ende. Also kurzum, ich liebe die Studioarbeit und klar, 50-50 wäre cool. Ich glaube, ich würde ein bisschen mehr recorden als live spielen. Okay.
Du hast deine Liebe zur Fusion angesprochen. Wir haben es dich schon so vorgestellt. Du hast es auch in anderen Interviews erwähnt, eben Weather Report, Earth, Wind and Fire, Steely Dan, also auch viel Poppiges in der Richtung. War das wirklich was du schon früh auch gehört hast, als du 10, 12 Jahre alt warst? Oder hast du eher noch richtigen Pop gehört?
Ich habe, glaube ich, ganz früh, das war so die erste Musikart, mit der ich in Kontakt gekommen bin, frühen Fusion gehört. Also gar nicht so Crystal Clear 80s Fusion, sowas habe ich auch erst viel später gehört und ich mochte das auch gar nicht so gerne. Aber mein Bruder war da sehr entscheidend, Arion heißt er, der ist 8 Jahre älter als ich und der hat ganz viel Scofield-Platten gehört. Auch viel so Jazz-Pistols, so deutschen Stuff, aber auch ganz viel Jaco Pastorius, Word of Mouth, Big Band. Alles, was so in der Jazz-Rock in der bluesigen Ecke ist. Auch viel so Mike Stern, solche Sachen. Und da war ich, 8, 9 Jahre alt. Okay. Und da hat, also ich glaube, ich war zum 8. oder 9. Geburtstag, hat mein Bruder mir von Jaco Pastorius die CD Invitation geschenkt. Und ich habe die als Kind gehört. Und wie das so ist, wenn man was als Kind hört, man nimmt es einfach an. Man hat ja überhaupt keine Referenz oder irgendein, also man vergleicht das ja nicht, weil man hat ja noch gar nichts an Erfahrung so richtig gesammelt. Also davor waren halt irgendwie so Bibi Blocksberg-Kassetten, sag ich mal. Und das ging dann so ein bisschen nahtlos in den Stuff irgendwie über, was natürlich in der Retrospektive ein harter Cut ist, aber für ein Kind ja irgendwie nicht.
So. Nee, da ist man sehr unvoreingenommen.
Genau, und ich habe mich dann eigentlich eher so zu Beginn des Studiums so ein bisschen gewundert, wenn, als ich Invitation als Jazz-Standard mal im Rearbook gesehen habe, hey, das kenne ich, wollen wir das spielen? Und die anderen dann so, oh nee, ist schwer und so. Und ich hatte mich eigentlich so ein bisschen gewundert, weil ich habe das halt so wie so eine locker flockige Melodie total im Kopf gehabt und habe das so viele Stunden schon zugespielt und so. Und also kurzum, ich habe da, glaube ich, nach wie vor einen sehr natürlichen Bezug zu, einfach weil ich es sehr, sehr früh schon gehört habe. Und das war für mich natürlich die Offenbarung dann, als ich Peter Erskine auch persönlich kennenlernte und der auch nochmal so darüber sprach, wie das mit den Recordings früher war, wenn er mit Savinul und Co. recorded hat, was er dafür ein Empfinden zu hatte und wie er Sachen interpretiert hat oder so. Das wurde dann nochmal inhaltlich ganz anders gefüttert natürlich, ne? Wenn man die Musik dann wirklich analysiert, nochmal mit den Protagonisten und so. Aber ja, also ich habe da nach wie vor einen totalen Bezug zu. Ich mag, glaube ich, so dieses freigeistige, risikobereite. Also das, was ich im Leben einfach auch immer gerne mag. Und wenn es ein bisschen wild ist. Ja. Aber habe jetzt auch durch das ganze Recorden und so natürlich einen ganz anderen Bezug zu ja, Musik, die so ein bisschen sauberer produziert ist, also quasi so ab den 80ern, so diese Fusion-Art zu spielen, ne? Hab da natürlich jetzt auch einen ganz anderen Bezug irgendwie zu bekommen. Also ich habe vor kurzem mal wieder von Woody Herman, eine meiner absoluten Lieblingsplatten, Freedom Jazz Dance, heißt die, glaube ich, die Platte, ne? Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber eine meiner absoluten Lieblingsplatten, Ende der 60er, kam die, glaube ich, raus.
Herman, auch Four Brothers,
ja,
das habe ich so sehr geliebt, auch früher so ein
Saxophon-Hit. Oh Mensch, ja. Also wirklich, ich mag das, wenn das alles so, der Sound auch so warm ist und so wabert und so. Ich liebe das. So, ne? Aber wenn man jeden Tag so auf Klick recordet, das Gehör entwickelt sich ganz, ganz anders. Und ich fand es einfach verdammt shaky, als ich es jetzt mal wieder gehört habe. Ne? Also es ist ganz, ganz witzig, wie sich das Empfinden zur Musik ändert. Und ich würde sagen, klar, das ist natürlich damit, wo man aufgewachsen ist, was man viel gespielt hat. Dazu hat man eben Bezug. Aber ich bin wirklich ganz, ganz breit gefächert und wirklich ganz vielseitig interessiert. Also ich finde auch nach wie vor, also ICM-Platten ganz, ganz toll und wirklich auch totalen West Coast Standard Jazz oder Cool Jazz. Und also es gibt so viel, auch so Folklore-Sachen stehe ich total drauf. Und ja, also es gibt wenig Sachen, die ich nicht mag oder zumindest die ich nicht irgendwie als konstruktiv irgendwie empfinde oder so.
Wie ist das, wenn man anfängt als Schlagzeugerin? Ist es doch wahrscheinlich immer so, dass man erstmal gehasst wird von seinem Umfeld, oder? Wenn man einfach so viel Lärm macht? Nein?
Total. Also, naja, was heißt total? Natürlich nicht. Also, ich komme aus einem Elternhaus, wo immer viel los war. Meine Eltern haben immer viel gearbeitet und dadurch ergaben sich manchmal so ein bisschen Lücken, sage ich mal. So kleine Shortcuts, in die ich manchmal so reingeschlüpft bin. Und ich hatte eh immer viele Hobbys, also vor allem habe ich immer ganz viel Sport gemacht. Und als ich dann mit dieser Schlagzeugidee ankam, da waren meine Eltern jetzt nicht so amused. Also die meinten so, naja, na gut, aber da musst du auch Klavier spielen auf jeden Fall. Das war so ein bisschen der Deal.
Und du musst Klavier spielen, damit du Schlagzeug spielen darfst?
Naja, sie haben das schon mit Bedacht sozusagen gesagt. Sie meinten, also du brauchst auf jeden Fall ein Harmonieinstrument, um Musik nochmal ganz anders zu verstehen. Mhm. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz klug. Also, ich komme schon aus einer sehr musikalischen Familie, die wussten schon, was sie zu mir sagen, aber trotzdem fanden sie jetzt Schlagzeug nicht optimal gewählt, glaube ich. Das hat sich dann irgendwann geändert, als die ersten Freikarten für die NDR Big Band zu Hause auf dem Armutstisch lagen. Genau, nee, die fanden das ja schon ganz toll. Ich glaube, alle Eltern sind besorgt, wenn ein Kind solche Wünsche hat. Und jetzt findet meine Familie das natürlich total toll, weil sie das selber nicht gedacht und mir zugetraut hätten. Und zurück zu deiner Frage. Natürlich sind die Anfänge total schwer und ich glaube, da komme ich auch nicht drum herum zu sagen, erst recht so als Mädel. Einfach weil, glaube ich, Jungs auch so im Alter zwischen, keine Ahnung, 14 und 20 einfach auch gerne unter sich sind. Ne? Und ich hätte, glaube ich, auch voll gerne in ganz vielen Bands und so gespielt, aber es war bei mir da einfach nicht so, also habe ich schon auch gemacht, aber ich glaube nicht so im Vergleich, wie andere Jungs es in dem Alter
irgendwie gemacht haben. Ja, das hat eine ganz andere Eigendynamik, wenn die halt mit ihren Kumpels einfach abhängen wollen.
Absolut, ja, ja. Absolut. Und ich habe mich dann schnell so in Richtung Big Band, einfach weil das über die Schule lief, orientiert und habe viel mit meinem Bruder gejammt. Viel so Incognito, Jamiroquai, Grooves. Mein Bruder ist ein super Gitarrist und Bassist und wir haben viel zusammen gezockt zu Hause und von dem habe ich einfach sehr, sehr viel. Und dann ging es eigentlich straight so an die Hochschule und da hatte ich dann eben ein anderes Umfeld. Aber kurzum, also ich glaube, gerade so die Rolle als Mädel, man wird auf jeden Fall nicht vergessen. Man wird gesehen, definitiv. Mhm. Aber ob man gut oder schlecht gesehen wird. Das ist dann auch mal so eine andere Sache. Also ich würde sagen, so die Extreme in beide Richtungen sind viel, viel krasser. Und also ich habe das schon erlebt, immer so ständig so ein bisschen unterschätzt zu werden oder zumindest, dass Leute einem das nicht zutrauen.
Ja.
Ne? Und ich glaube, wenn man das aber klug einzusetzen weiß und umzumünzen weiß, und das ist heute kein Thema mehr, wo man eh in der Szene ist, wo man cool zueinander ist, wo es professionell untereinander abläuft. Ne? Aber ja, ich glaube, das hat schon so ein bisschen extra Kraft auf jeden Fall hier und da gekostet, aber gleichzeitig einem auch so ein bisschen so einen Energieschub verpasst. Man muss seine Sache eben gut machen. So.
Warst du auch das Gefühl, dass durch diese manchmal gesteigerte Aufmerksamkeit, die man als Frau dann immer noch hat, dass man sich weniger Fehler erlauben kann?
Ja, auf jeden Fall. Ganz klar. Ich glaube, das ist vielleicht viel auch nicht so bewusst. Ich finde das jetzt auch erstmal gar nicht so schlimm. Ich bin ja erstmal auch dankbar für die Aufmerksamkeit sozusagen. Aber man muss das schon dreimal richtig machen, damit Leute das, glaube ich, glauben und dem auch so trauen.
Absolut.
Also zumindest in einer gewissen Phase. Ich glaube, das kommt oft drauf an, in welcher Szene man ist. Ich fand es eigentlich ganz cool in dieser Jazz-Big-Bang-Szene. Das ist eben auch nochmal eine sehr spezielle Szene, wo man mit ganz klarem Handwerk auch nur Erfolg haben kann, indem man eben angerufen wird. Ne? Und wenn man, da ist erstmal egal, was für ein Geschlecht man hat oder so. Und ja, ich glaube, so aus dieser, mit dieser Arbeitsmoral bin ich auch immer an Sachen so rangegangen. Und ja, ich habe noch eine erstaunliche Entdeckung diesbezüglich gemacht. Also mir ist das schon in Holland im Studium aufgefallen, dass der Fokus da nicht immer so aufs Geschlecht war, sondern eher so, woher man kam. Das war eben dort schon viel internationaler, als ich es an deutschen Hochschulen kannte oder von deutschen Hochschulen
kannte.
Woher
man lokal kam, aus welcher Stadt? Oder?
Ja, also da gab es zum Beispiel in Groningen, wo ich studiert habe, da kamen super viele Leute von der Ostküste, weil es in Berkeley zu teuer war zu studieren. Mhm. Die hatten eben auch einen großen Austausch mit amerikanischen Dozenten aus der New Yorker Gegend. Da kamen viele Leute aus Südamerika, die sich eben leisten konnten, immerhin in Holland, wenn nicht in Amerika zu studieren. Und es kamen auch viele Leute vom Balkan. So, und das war viel internationaler. Das waren eben dort die Themen und nicht so sehr, ob man jetzt irgendwie ein Mann oder eine Frau war. Und in Amerika war es noch ein bisschen krasser. Da war immer eher so die Diskussion, ob man schwarz oder jüdisch ist oder europäisch. Mhm. Und das fand ich ganz interessant, so außer Distanz, weil das schon vielleicht auch sehr so ein Ding ist, worüber wir uns hier unterhalten. Ja. Mhm. Wir sind eben vielleicht... Ja, wir sind recht homogen, glaube ich, so vergleichbar mit anderen oder wenn man es mit Amerika oder so vergleicht. Ne?
Wahrscheinlich gibt es auch einfach mehr weibliche Drummerinnen in den USA, oder?
Ja, also, das ist natürlich auch, genau, auch einfach ein Grund. Ne? Und an der Uni dort, wie gesagt, die Pop-Abteilung war eben auch an der Hochschule und da gab es eben auch so Protagonisten wie Patrice Rushen, Keyboarderin von Prince. Und ja, vielleicht auch andere Vorbilder, ne?
Ja.
Für die Mädels, die da studiert haben.
Das ist so wichtig, das macht so viel aus.
Ja, total.
Aber Vorbilder und Einflüsse, da hatte ich mir noch aufgeschrieben, weil dein Bruder ja eben als 8 Jahre älterer eben wahrscheinlich diese Platten dann hatte, diese Fusion-Platten. Ich meine, der Einfluss, den kann man ja kaum hoch genug einschätzen von Verwandten in dem Alter, wenn man so jung ist. Ne? Wenn er jetzt Metal gehört hat, hätte, glaubst du wärst heute Metal-Drummerin? Vielleicht eine bescheuerte Frage, aber irgendwie frage ich mich.
Vermutlich ja. Also oder? Ich sehe selber immer so in Retrospektive, auch wenn ich Studenten unterrichte oder wenn ich in den letzten Jahren irgendwie auf Tour war und mit Leuten aus ganz anderen Kulturkreisen sprach, das ist so abhängig von dem sozialen Umfeld, in dem man zufällig aufwächst. Ist. Und dass man wirklich nur von Glück reden kann, wenn man an dem Punkt ist, wo man das Gefühl hat, ja, ich fühle mich irgendwie authentisch mit dem, was ich mache und tue. Und ich muss auch sagen, in meiner Laufbahn hat das wirklich ganz viele Jahre irgendwie gedauert, weil ich glaube, ich jemand bin, der nur bedingt in so akademische Systeme irgendwie reinpasst. Also ich glaube, ich habe schon, wenn ich es mal so vielleicht eher auf eine etwas charmantere Art versuche zu formulieren, ich glaube, ich habe mir schon so eine Naivität System gegenüber bewahrt. Also ich merke schon ganz oft, dass es so gewisse ernste Strukturen gibt, die auch unausweichlich sind und ich fühle das und merke das und sehe das, aber ich ich ignoriere das dann so ein bisschen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich finde es aber auch zum gewissen Grad irgendwie gesund, weil das ist eben ein Bereich, der ganz viel Risiko birgt, dieses professionelle Musikerleben und damit auch erfolgreich sein. Und man kann nur man selbst sein. So, es war mir schnell klar, dass ich dachte das immer, vielleicht in Popbands zu spielen. Aber ich glaube, das ist nicht der richtige Ort für mich. Ich bin, glaube ich, Individualist und ich muss meine Sachen alleine und selber machen.
Du ignorierst, was, kann man da konkret was sagen, was du ignorierst? Ich meine, was?
Naja, also ich habe das schon auch in akademischen Kreisen irgendwie erlebt. Also es gibt in verschiedenen Szenen schon auch Codewörter für Erfolg. Also NDR Big Band spielen war für mich immer einer meiner größten Wünsche. Ja. Auf Instagram ist es überhaupt nicht relevant. Da ist NDR Big Band kein Codewort für Erfolg. Bei Jazzhorn schon.
Absolut. Ja, es gibt so unterschiedliche Baukästen, die halt einfach, so wie andere Leute sagen, sie gehen studieren, heiraten dann und kaufen sich dann ein Reihenhaus. So gibt es im Musikbereich auch solche Baukästen. Absolut. Ab wann man halt dann dieses vermeintliche Ideal erreicht hat oder nicht.
Genau, und völlig wertfrei von außen gesehen heißt das einfach nur, dass, glaube ich, das Wichtigste ist, die Fähigkeit kommunizieren zu können. Man muss manchmal einfach wissen, mit wem man spricht und auch empathisch merken, was für denjenigen wichtig ist. Und ich habe bei Instagram eben gemerkt, dass das alles gar nicht so wichtig ist und dass ich da andere Inhalte irgendwie bringen muss. Und es ist wirklich fantastisch, was man da denn für Feedback bekommt. Das sind ja auch nicht Leute aus was man oft so aus Jazzclubs gewohnt ist, vom Publikum her, sondern die sehen manchmal ganz andere Dinge im Spiel und man bekommt auch ganz anderes Feedback. Also ja, kurzum, es ist sehr, sehr vielfältig und wenn man irgendwie versteht, damit mit umzugehen, dann kann man da sehr konstruktive Sachen
draufziehen. Ja, und man kann auch für sich da weiter wachsen einfach.
So. Total.
Aber sag mal nochmal zu den Vorbildern zurück. Was sind denn so weibliche Vorbilder, die dich begleitet haben durch deine Karriere? Müssen jetzt keine Schlagzeugerinnen sein, aber generell vielleicht Frauen? Weil ich weiß, dass ich da immer sehr danach gesucht habe, so was gibt es für Frauen, die Jazz machen, ganz überhaupt? Und gab es da für dich so bestimmte Namen, die du so verfolgt hast oder die
niemand
wichtig waren?
Nee.
Niemand?
Niemand. Nee, ich hatte da
auch keine Terry Lynn Carrington?
Nee, oder? Also klar, es gab so ein paar, aber wenn, dann hatten die nicht die Attitude, die ich selber gerne haben wollte. Also zum Beispiel Terry Lynn, die habe ich selber mal in L.A., die war mal zu einer Masterclass da und die ist natürlich mega klar, völlig klar, aber ja, natürlich auch einen ganz anderen Background als ich jetzt jemand, der aus der Lüneburger Heide kommt, ich bin weiß und so. Ne? Also es ist einfach ein ganz, ganz anderer Background und ich finde das ganz spannend und habe da ganz aufmerksam zugehört, aber da ist nichts, was ich irgendwie nachmachen kann.
Ja, du kannst dich anknüpfen.
Genau, das war für mich kulturell zu weit weg und ich erlebe das in heutiger Zeit dadurch, dass bei Instagram natürlich auch dieses ganze Optische eine wahnsinnige Rolle spielt und dass man natürlich irgendwie ein ganz irgendeine Art von Vibe verstrahlt, wenn man auf einmal eine gelbe Carhartt-Mütze da auf hat und irgendwelche anderen bunten Utensilien in seinem Video da rumliegen hat, hippe Adidas-Turnschuhe anhat, das macht wirklich was. Ich bin da selber so nicht so drauf fixiert. Ich trage Adidas-Turnschuhe, seitdem ich irgendwie 7 Jahre alt bin.
Na klar, Mode ist auch eine Art Kommunikation.
Genau. Und Orange, natürlich, ne? Orange natürlich. Line ist auch eine wichtige Frage.
Das stimmt,
bei dir.
Aber ich war ziemlich perplex, als vor Wochen ein Schüler mal vorbeikam und eine Stunde bei mir haben wollte. Also mittlerweile ist es auch so, durch diese Unterrichtsanfragen kommen die Leute wirklich von überall her. Und wenn ich Zeit habe, dann mache ich das auch gerne mal. Und der hatte wirklich, ich machte die Tür auf und der hatte halt so ein Vans T-Shirt an, was ich in meinen Videos oft anhab und so Adidas-Turnschuhe.
Ich habe gehofft, dass das jetzt kommt.
Das ist der Wahnsinn. Ja, und in dem Moment habe ich das eigentlich selber erst so verstanden. Ich habe zu ihm nur gesagt so, hey, coole Schuhe. Und er sagte so, ja, habe ich ja nur, weil du sie auch hast.
Oh
und
Gott, ist so süß.
Ja, also er war irgendwie so 14, 15 oder so.
Super.
Aber
ja, guck mal, da siehst du mal, was das alles macht, das Gesamtding.
Absolut. Und das war mir vorher gar nicht so bewusst, aber ich werde jetzt in den letzten Monaten wurde ich da öfters drauf angesprochen, wie das so ist, als quasi Role Model für jüngere Leute auch für Mädels natürlich, aber generell auch für jüngere Leute einfach so dazustehen. Und ich war mir dessen gar nicht bewusst. Ich finde es natürlich irgendwie cool, aber also das, was ich mache, kommt wirklich aus mir oder so. Da habe ich jetzt keine Vorbilder oder so.
Aber also hättest du dir das gewünscht oder Hattest du Momente auch im Studium, wo du dachtest, ich wüsste gerne, also ist irgendwo eine Frau, die das macht? Hast du danach gesucht oder war das kein Thema für dich?
Ja, ganz interessante Frage. Wir haben da wahrscheinlich ähnliche Gedanken diesbezüglich oder ähnliche Erfahrungen. Ich habe es ganz viele Jahre ignoriert. Ich komme auch aus so einem Elternhaus, wo es nie eine Diskussion darüber gab, dass mein Bruder irgendwas macht, was ich nicht mache. Ja. Oder wir wurden immer gleich behandelt. Und doch kommt man dann, ich würde behaupten, mit Mitte 20 oder schon früher eigentlich, mit Anfang 20, spätestens wahrscheinlich, an den Punkt, wo man irgendwie merkt, tja, also wenn so ein Peter Erskine neben einen sitzt, das ist halt schon einfach ein Typ, der, keine Ahnung. Ich habe das einmal erlebt, WDR Big Band, da wurde er gefeatured. Ich habe ihn da auch das erste Mal kennengelernt. Und so diese ganze Attitude, sehr chefig, so in den Raum treten. Und der ist einfach auch, der ist größer und viel dicker als ich und hat eine viel tiefere Stimme. Es sind alles so eher so haptische Wahrnehmungen in dem Moment, ne? So wenn man so als junges Mädel da irgendwo ankommt. Aber nur wenn man darüber nicht spricht, findet es ja trotzdem statt, ständig und überall zwischen Menschen in so einer Gruppendynamik, ne? Oder im Beisein mit jemand anderem. Und da habe ich schon irgendwie gemerkt, dass ich muss irgendwas anderes finden, worüber ich mich auch identifizieren kann. Und ich glaube, wenn man ganz ehrlich zu sich ist als Mädel, kommt jede dann an diesen Punkt, wo man sich irgendwas überlegen muss. Ja. Und ich glaube, das erfordert auch so ein bisschen extra, noch so eine Schippe extra Energie.
Ja, und Autorität, die man eigentlich auch ein bisschen, es klingt immer so ein bisschen blöd, Autorität, aber als Bandleaderin brauchst du ja Autorität, in welcher Form auch immer sie sich dann artikuliert. Aber du brauchst sie ja. Und die muss man wahrscheinlich erst für sich finden, die individuelle Art.
Und das ist ein ganz interessanter zweiter Punkt. Also wie schafft man es quasi als seriöse Person zu wirken? Vielleicht auch als Autorität. Aber wie schafft man es eigentlich ernst genommen zu werden? Wie schafft man es irgendwie eine starke Persönlichkeit zu haben? Und ich bin ja nach wie vor, also zu dem, was ich auch von einer Lebenseinstellung ganz zu Beginn unseres Gesprächs sagte, ich mag es immer, wenn es wirklich fluffig und locker geradeaus geht und auch mit so einer gewissen Leichtigkeit im Alltag versehen ist und mit einem guten Bauch, gesunden Bauchgefühl bewusst geradeaus läuft. Und ich mag das ja gar nicht, wenn man so verhärmt oder innerlich so streng ist und das dann auch so nach außen kehrt, nur um autoritär zu wirken oder seriös zu wirken. So. Und ich musste für mich dementsprechend auch irgendwas finden, was ja auch meinem Charakter irgendwie entspricht. Ne? Und ich glaube, und das sage ich auch immer, ich spreche da oft mit meinen Studenten auch heutzutage drüber, da ist dieses Geschlechterding dann meistens nicht so der Mittelpunkt des Gesprächs, aber trotzdem, wie man es einfach schafft, auch als starke Persönlichkeit nach außen zu wirken. Und ich glaube, das funktioniert wirklich nur, wenn man einfach schon ganz, ganz viel falsch gemacht hat. Also dieses ewige Try and Error. Und ehrlich gesagt, ich hatte da auch mal ein interessantes Gespräch mit Wolfgang Hafner. Ich fragte ihn bei so einer Randy Brecker-Produktion hier im NDR in Hamburg, wie schaffst du es, so eine Übersicht über die Dinge zu behalten oder überhaupt zu haben beim Spielen? Dieser Überblick und diese Ruhe. Weil diese Ruhe verschafft jemanden irgendwie eine wahnsinnige Autorität, finde ich. Beim Spiel merkt man das auch, aber auch als Persönlichkeit. Und er sagte, du, ich glaube, ich habe alles schon mal falsch gemacht. Und das war für mich ein totaler Schlüsselmoment.
Ja. Und das ist die Sicherheit natürlich. Man weiß, das und das kann schief gehen. Das ist schon schief gegangen. Das und das ist jetzt noch möglich, was heute passieren kann. Aber dann kenne ich das. Dann habe ich das im Griff. Das kann ich total nachvollziehen. Das bildet sich an anderen Bereichen des Lebens dann genauso ab. Irgendwann ist man durch alle Täler hoffentlich einmal gegangen. Und wenn es nochmal kommt, das Tal, dann weiß man, wie man es durchwartet.
Definitiv. Und ich glaube, Dinge passieren einfach ständig im Leben. Es läuft auf jeden Fall nicht nach Plan. Dessen kann man sich sicher sein. Aber viel wichtiger ist, was man draus macht.
Ja. Ne? Ja. Ja. Du hast auch uns geschrieben im Vorhinein, als ich dich fragte, was macht dich noch aus? Was sind deine Spleens und Hobbys? Du hast gesagt, du bist Perfektionistin und Workaholic. Und dann habe ich noch ein altes Interview mit dir gefunden. Da sagst du, manchmal hast du so viel zu tun und es ist so viel, du fällst am Abend einfach um und schläfst mit Jacke und Schuhen ein. Ich nehme an, das ist jetzt in diesen Zeiten nicht passiert, aber es hat mich sehr beeindruckt, dieser Satz. Und das ist natürlich ein schönes Bild, vielleicht noch Drumsticks in der Hand, liegst du im Bett. Aber wo nimmst du diese Energie her von morgens früh bis abends nachts durchzupowern? Die alte Frage, woher kommt die Kraft?
Ich weiß nicht, was da genetisch los ist. Ich frage mich das auch selbst manchmal. Aber es geht ja vielen vielen so, euch wahrscheinlich nicht anders. In dieser Szene tummeln sich einfach so Leute, glaube ich, mit solchen Charakterzügen. Und manchmal, also jetzt gerade in so einer Zeit, wo dann auch wirklich viele Aktivitäten einfach sowieso nicht stattfinden und man noch viel mehr Zeit für sich und seine Ideen hat, geht das manchmal wirklich so weit, dass mich das wirklich nervt, essen und schlafen zu müssen. Ich habe da keine Lust drauf. Ich will an meinen Ideen weiterarbeiten. Aber im Prinzip spreche ich da eigentlich auch von sehr freudigen Momenten. Also ich glaube, es kann sich eigentlich jeder nur wünschen, so eine Art von erfüllende Arbeit zu haben, die wirklich so, wo ein Schritt den nächsten ergibt und so. Und das war aber auch wirklich, kann ich nur immer wieder sagen, das war einfach lange Jahre nicht so. Das liegt jetzt zufällig daran, dass ich irgendwie Zeit habe, dass ich einfach auch mal ausgeschlafen bin und wahnsinnig auf das fokussiert bin, wozu ich wirklich Lust habe, wo ich einfach ich selbst sein kann. Und das ist eben vor allem gerade so diese Instagram-Arbeit, wo ich einfach nur selbst entscheiden kann, auch stilistisch, was ich mache. Ein Video ergibt das nächste. Ich übe einfach wahnsinnig viel. Ich freue mich auf das nächste. Ich habe es jetzt auch schon oft erlebt, wie das einfach funktionieren kann und wie so ein Account auch wachsen kann und was dadurch sich für Shortcuts ergeben. Ne? So. Und das ist für mich einfach ja, wahnsinnig toll. Ich bin da total happy mit und deswegen mache ich das.
Ja, bei mir ist es immer so, wenn ich in der Dusche bin, dann bin ich noch nass und denke, oh, ich habe die Idee, nein, ich muss es sofort aufschreiben. Scheiße, schnell abtrocknen, zum Rechner rennen, bevor sie weg ist, genau. Aber Essen tue ich nach wie vor noch gerne. Das kommt bei mir nicht zu kurz. Sind wir schon so weit, Steffi, dass wir unsere Frage stellen? Gott, ich habe eben drüber nachgedacht. Ich bin diesmal nicht ganz unvorbereitet, immerhin.
Die Frage. Du guckst mich an, weil ich die Frage stellen soll.
Ach so. Bitte.
Wir stellen immer jedem unserer Gäste die Frage, welches Instrument er ist, gerade ist, im Moment ist, heute ist, muss nicht das eigene Instrument sein. Und deswegen geht auch diese Frage heute an dich. Wenn du willst, kann einer von uns zuerst antworten, außer du hast schon was parat.
Ja, also ich würde tatsächlich Klavier sagen. Ich wusste selber so ein bisschen, ich muss, aber ich habe schon wirklich entdeckt, das ist so meine, glaube ich, meine Art der Kunstauffassung. Ich glaube, ich bin schon eher so der Ästhet, der so lange und detailreich an so Sachen puzzelt und so eine Vielfalt an Farben mag. Mhm. Also ich wünschte, ich würde mich so viel besser in der Welt der Harmonie auskennen. Aber ich liebe es wirklich, in was für Sphären man da abtauchen kann. Mhm. Also wenn ich so Pat Metheny mehr anhöre oder Jacob Collier, was die da für ein Panorama an Klängen aufmachen, dann...
Mit den 12 Tönen, die es
Das gibt. Ist der Wahnsinn. Ja, und schöne Melodien. Also ich erinnere mich an die erste Arrangement-Kompositionsstunde bei Bob Minzer in L.A., bei dem habe ich Komposition studiert in der Zeit, als ich da auch Schlagzeug studiert habe. Und die erste Aufgabe war, Versuch für ein Melodieinstrument, also zum Beispiel Saxophon, also wirklich einstimmig, eine Melodie oder ein Thema zu schreiben. Und was so profan klingt, stellt sich natürlich irgendwie als tricky raus, eine in sich geschlossene, organische Melodie zu schreiben, die einen wirklich abholt. Und also, wem erzähle ich das hier? Wunderbaren Saxophonisten gegenüber. Aber das ist wirklich, also das ist so, da muss man wirklich total ehrlich mit sich sein. Und das ist so... eigentlich so basic, aber da merkt man wirklich, was jemand, glaube ich, tatsächlich kann, wenn man eigentlich vermeintlich wenig Mittel zur Verfügung hat, um mit irgendwas zu blenden oder so. Und das fand ich auch totale Schlüsselübung. Mit wenig Mitteln was ganz, ganz Tolles, was ganz Starkes im Charakter zu kreieren. Und anyway, also die Welt der Harmonien und der Melodie, die liebe ich doch irgendwie sehr.
Schön. Hast du ein Klavier im Proberaum stehen?
Ja, na klar, auf jeden Fall. Natürlich. Also zu Hause, ne? Ja. Auf jeden Fall. Also ich schreibe ja auch selber, das hat jetzt so ein bisschen nachgelassen, weil ich gerade so viel mit anderen Sachen beschäftigt bin. Aber
du hast ja auch Filmmusik geschrieben schon, ne?
Ja, genau. Also ich breche mir da auch schon immer ganz schön einen ab, einfach weil, in der Welt der Schlagzeuger geht es um Handsätze, in der Welt der Pianisten um Fingersätze. Ich glaube, das sagt schon alles. Sind dann doch ein bisschen gröber angelegt. Nee, natürlich nicht. Aber man kann eben auch nicht alles machen. Der Tag hat ja leider nur 24 Stunden und man muss sich dann auch für eine Sache entscheiden, denn ich bin schon dafür, eine Sache richtig zu machen und nicht alles halb.
Absolut. Ich habe nachgedacht, eigentlich fühle ich mich heute so muted so ein bisschen. Dachte, vielleicht bin ich eine gemutete, eine gestopfte Trompete mit Dämpfer. Aber das ist ja dann auch wieder gleich so ein bisschen Wohlfühl, Jazzclub, Kuschelstimmung.
Das kann deswegen, ja auch schön sein.
Ja, das kann auch schön sein, total. Aber ich dachte, am liebsten wäre ich, glaube ich, so Miles in seiner elektrischen Phase Anfang der 70er, also durchaus eine okay. Trompete, aber in dieser Phase, in der er sich so zurückhält, in der er eigentlich nur so alle 2,5 Minuten einmal so macht und dann wieder 2 Minuten verschwindet und einfach die Band geht total ab und groovt so wie blöd mit John McLaughlin. Und
also im Auge des Hurricanes bist du quasi.
Ja, ich bin dabei und bin so dabei, aber habe die Augen geschlossen und ab und zu sage ich was total Prägnantes und dann bin ich wieder still. Das finde ich eigentlich schön, dass man so ganz kurz sich nur äußert. Mhm. Gefällt mir.
Schön. Ich bin heute, du weißt, ich bin meistens ein Instrument in Verbindung mit einer Person, weil ich da immer so konkrete Klangmomente habe. Und heute bin ich Charles Lloyd. Sehr gut. Weil er hat gerade sein neues Album rausgebracht und gerade dieser Song Anthem, den er vorab als Single veröffentlicht hat, der ist so wunderschön. Und deswegen, ich weiß, es ist ein Tenorsaxophon, es ist jetzt bei mir nicht allzu weit hergeholt, aber das muss auch mal sein.
Alles ist erlaubt hier bei uns.
Sehr schön.
Toll, das war sehr schön mit dir, Christine. Vielen Dank.
Schön, dass du da warst.
Ich danke euch. Das hat total viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ich finde es auch toll. Ich habe ja schon viele Podcasts in letzter Zeit gemacht, aber immer so in anderen Szenen natürlich auch, wie in der Schlagzeugszene oder ja, genau, auf anderen Portalen. Und es kommen doch immer wieder ganz unterschiedliche Fragen. Und gerade jetzt mit ein bisschen mehr Jazz-Bezug, ja, hat mir sehr, sehr gefallen. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Danke dir.
Danke dir. Ciao.
Tschüss.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.